Direkt aus Europa, Nummer 424, Seite B.
Null Uhr, heute ist Mittwoch, der 10. Juni, die Nachrichten. Das Wetter: in der Nacht trocken, 13 bis 5 Grad, tagsüber im Norden sonnige Abschnitte, im Süden bewölkt, am Alpenrand vereinzelt Schauer und Gewitter, 20 bis 26 Grad. Soweit die Meldungen.
Deutschlandradio Kultur. Feature.
Für mich ist die eigene verfügbare Zeit vielleicht das Allerwichtigste im Leben. Wichtiger als Geld auf alle Fälle. Ich würde fast sagen, ist mir Gold wert. Und erst seit einigen Jahren eigentlich, muss ich sagen, ist mir eigentlich nichts mehr wichtiger als das.
Ich mag das Wort Freizeit überhaupt nicht, weil in meinem Beruf, also ich habe eben einen Beruf als Schauspielerin, der meinem Bedürfnis entspricht und meiner Leidenschaft und deshalb für mich nicht in dem Sinne eine Arbeit ist. Und der Rest der Zeit, den ich nicht arbeite, ist dann nicht Freizeit, sondern alles läuft für mich zusammen. Ich nehme mir das gar nicht vor. Es kommen immer wieder Sachen dann in mein Leben rein. Das nehme ich mir aber nicht vor. Das entspricht dann ganz stark meinem Bedürfnis, diesen Kosmos zu erweitern. Ich erforsche dann das, was mich emotional erfüllt und was ich als spannend empfinde.
Hinter der Tür einer kleinen Wohnung in Berlin.
Eva Medusa ist Schauspielerin.
Eine Frau von 40 Jahren.
So entsteht für mich ein Kosmos, ja, fast wie so ein Theaterstück, das ich mir selber schreibe und wo ich in alle Richtungen geguckt habe. Was mache ich damit, mit dem, was ich jetzt alles gelesen und rausgefunden habe? Und meine Freunde haben manchmal nicht die Zeit, mir dann zuzuhören, was ich da alles rausgefunden habe und was mich da bewegt. Da entsteht ja dann mein gefilterter Mikrokosmos. Und manchmal ist das so spannend. Und dann denke ich, ja, will denn keiner mit mir angucken? Oder wer guckt das jetzt mit mir an?
Ja. Ich kann das eigentlich kaum selber nachvollziehen. Ich vermute mal, dass mir das schon immer ganz wichtig war, schon als Kind, ja, über meine Zeit und mein Leben selber zu verfügen. Also ich habe es immer gehasst, dass andere über mich, über meine Tätigkeiten und so weiter verfügt haben. Es ist sehr schwer, mittendrin zu leben, an allem teilzuhaben oder haben zu wollen, alles haben zu wollen, was Standard ist und so weiter, und dann noch eine Masse an Freizeit zu haben, ja, an Zeit für sich eigentlich. Insofern glaube ich, dass die Konsequenz wirklich eine Randposition ist, also in der gesellschaftlichen Struktur.
Ja, das ist ja mein Konflikt, dass ich aber gar keine andere Wahl habe, als mich damit zu beschäftigen, weil ich das nährend und spannend für mich finde, aber dass ich das nicht in dieses System reinkriege. Und das beunruhigt mich auch. Oder quält mich sogar immer wieder. Also ich würde gerne mit dem, was ich von mir gebe, über das, was ich mit dem Mikrokosmos erlebe, gerne die Leute berühren. Ob die das bewegt, das entscheiden die dann selber.
Ich habe jetzt doch ein ziemlich langes Leben hinter mir, von vielen Erfahrungen, vor allem auch sozialen Erfahrungen, beruflichen Erfahrungen. Das heißt, ich habe ein ziemlich großes Reservoir an Wissen, Erfahrungen, an Reflexionen und so weiter. Und ich möchte dieses bisherige Leben mit seinem ganzen Reichtum an Erfahrungen jetzt vertiefen. Und dazu brauche ich jetzt auch viel Einsamkeit, Stille, Zurückgezogenheit.
Franz Peter, der sagt, er habe ein ziemlich langes Leben hinter sich, ist um die 50. Ein Mann von zarter Gestalt und spürbarer Energie. Viele Jahre hat er als Übersetzer und Ausstellungsgestalter gearbeitet.
Er ist schwer zu erreichen in seinem abgelegenen brandenburgischen Dorf. Aber dann steht die Tür vom Garten her offen und alles ist da. Die Bücher, die Schale Tee, die abgestoßenen und bequemen Möbel.
Ich wollte eigentlich ein ganz reines Leben führen, sozusagen. Und ich musste natürlich überleben, das ist klar. Ich musste auch Geld verdienen. Und dann kam natürlich auch dazu die existenzielle Frage, ne? Was mache ich hier in diesem Leben? Was bedeutet denn menschliche Existenz überhaupt? Was soll ich in dieser Welt und so weiter? Ne? Und dann ist was ganz Wichtiges passiert. Ich bin vor knappen 8 Jahren so ungefähr bin ich sehr krank geworden und konnte auf einmal auch nicht mehr freiberuflich tätig sein. Arbeit, Kinder, Partner und so weiter. Wenn das alles entfällt, ja, und sogar auch das Geld, weil ich meine, die Krankheit ging natürlich auch mit einer finanziellen Katastrophe einher. Ich hatte auf einmal kein Einkommen mehr. Und wenn das alles entfällt, ja, und die Erfahrung habe ich gemacht, ich hatte den Eindruck, jetzt bleibt nichts mehr übrig. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich entdeckte, dass dieses Nichts, in das ich hineingeraten bin, eigentlich voll ist. Was es heißt, die Einsamkeit zu gestalten, das weiß ich selber noch nicht so richtig. Also das muss ich herausstellen. Ich lebe jetzt schon 3-4 Jahre hauptsächlich alleine. Also bin 70% der Zeit tatsächlich alleine. Ja, und es hat sich wirklich herausgestellt, dass ich die Zeit, also die mir jetzt dadurch zur Verfügung steht, dass ich diese Zeit hundertprozentig ausnutzen. Das heißt, sie reicht eben noch nicht für das, was ich machen will und für diese Vertiefung, die ich vorhin erwähnt habe. Ich habe zu wenig Zeit.
Ich leide darunter, dass ich, sagen wir, nicht genug Erfolg habe. Wobei ich, wenn ich, was meine ich mit Erfolg? Erfolg ist für mich eine positive Resonanz. Eine Daseinsberechtigung als Künstler. Also Erfolg, dass man regelmäßig Arbeit bekommt und dass Leute sagen, das hat seinen Platz und eine Wichtigkeit. Und das entzieht sich mir. Das passiert mir so oft nicht oder nicht genug. Und da leide ich schon drunter. Da habe ich schon das Gefühl, ich renne eher den Menschen hinterher, um denen was zu geben, als dass die sagen, oh, das ist ja spannend, magst du uns was geben? Sondern ich sage, hier, nehmt's doch.
Für mich war Anerkennung und Erfolg immer ganz wichtig. Und es fiel mir sehr schwer, zu akzeptieren, dass mit den Dingen, die ich tun wollte, nur wenig Erfolg ernten konnte. Das war also sehr oft sehr frustrierend. Ich hatte eigentlich auch keine wirkliche Identität. Also ich konnte mich auch nicht mit irgendeinem Beruf identifizieren. Und trotzdem war mir Anerkennung meiner Person und meiner Tätigkeiten sehr wichtig. Aber seit einigen Jahren, seit mehr oder weniger 10 Jahren, ist mir Erfolg und Misserfolg nicht mehr so, ja, ich würde mal sagen, also meine Tätigkeit ist zunehmend unabhängig von der Tatsache, ob ich damit Erfolg ernte oder Misserfolg.
Erfolg ist vielleicht ein zwiespältiges Wort, aber ich glaube, mir geht's um eine positive Resonanz, um schon eine Form der Anerkennung oder, ja, nochmal zurück, was ich vorhin gesagt habe, dass die Menschen berührt sind.
In Anbetracht dessen, was ich jetzt gesagt habe, sollte man nicht glauben, dass Erfolg und Misserfolg keine Bedeutung mehr haben für mich. Aber sie sind, ich sage jetzt mal, in sozialer Hinsicht irrelevant geworden. Erfolg bedeutet jetzt für mich mentales, emotionales und ich würde sogar sagen spirituelles Wachstum. Und das kann eigentlich nur ich selbst einschätzen. Ja? Insofern hat sich der Inhalt von Erfolg und Misserfolg total gewandelt. Im Grunde genommen füllt das meine Zeit aus, die Beschäftigung mit den inneren Erfahrungen. Und es hat sich dann wirklich so ergeben, dass ich hauptsächlich diese Erfahrungen reflektiere. Ja, das erfordert sehr viel Zeit. Und darüber schreibe ich dann auch. Ja. Ich habe damals auch eine Psychoanalyse angefangen. Die hat insgesamt 5 Jahre gedauert. Und ich muss sagen, ich konnte auch diese Psychoanalyse eigentlich nur machen, weil ich viel Zeit hatte. Natürlich sollte man auch nicht vergessen, dass ich auch im Gespräch mit sehr guten Freunden und Freundinnen versuche, mich selbst zu prüfen. Meine materielle Basis, das ist fast ein Euphemismus, sie so zu nennen, aber sie, immerhin ist es eine materielle Basis, ist einfach Sozialhilfe. Im wirtschaftlichen Sinne bin ich ein Schmarotzer. Ja, also gäbe es diesen Staat nicht mit dieser ganzen sozialen Abfederung, dann könnte ich mir ein Leben, so wie ich es jetzt versuche zu gestalten, nicht leisten. Das ist klar. Nur früher wäre mir dieser Vorwurf unter die Haut gegangen. Also der hätte mich sehr verletzt. Ja. Während ich jetzt denke, naja, das kann man sagen, aber es tangiert mich nicht mehr. Ja. Weil ich weil ich eigentlich ganz andere Lebenswerte in den Vordergrund schieben möchte. Ich lege eine sehr große Disziplin an den Tag. Ja, sonst könnte man alleine wirklich nicht überleben, wenn man keine Disziplin hätte. Das heißt also, mein Tagesrhythmus ist sehr streng, also ziemlich streng, also wie im Kloster fast geregelt. Ich stehe immer zur gleichen Zeit auf, ich gehe immer um die gleiche Zeit wieder ins Bett, um die gleiche Zeit esse ich und vormittags, nachmittags habe ich meine Arbeit, das heißt konkret, ich sitze am Schreibtisch und schreibe, beziehungsweise ich lese. Insofern gestaltet sich strukturell der Tag fast automatisch. Ich muss nicht mehr darüber nachdenken, so was mache ich heute. Also inhaltlich schon, was mache ich. Aber ich weiß, die Tätigkeiten sind im Grunde genommen festgelegt. Ich finde nichts Schlimmeres, als zu glauben, dass es zu diesem System keine Alternative gibt. Ja. Wenigstens die Reflexion sollte belebt werden. Ja. Also die kritische Reflexion. Brauchen wir das alles? Müssen wir unbedingt so leben? Geht es nicht auf eine ganz andere Weise? Vielleicht doch besser. Ja. Und ich würde gerne das, was Menschen ganz tief in sich denken und wünschen, ja, ich würde gerne das die Kommunikation darüber stimulieren. Ja? Also manche Leute würden sich überhaupt schämen, über ihren tiefsten Wünschen zu reden, die manchmal in Richtung eines solchen einfachen Lebens gehen.
Feature von Evelyn Passet und Raimund Petschner. Regie: Stefanie Lasay. Produktion: Deutschlandradio Berlin 2004.
1 Uhr, die Nachrichten.
SWR 2 Wissen.
Skandal. Das Geschäft mit der Empörung. Eine Sendung von Dirk Asendorf.
Skandalon bezeichnete im alten Griechenland ursprünglich den Mechanismus einer Tierfalle. Das Alte Testament nutzte den Begriff dann für alles Böse, das von Gott wegführt. Skandalös waren also die Ungläubigen. Lügen, Selbstbereicherung, Betrug. Prominente, die dabei erwischt werden, landen sofort am Pranger der Medien. Auch dann, wenn Journalisten und ihr Publikum den gleichen moralischen Ansprüchen ebenso wenig gerecht würden. Der Skandal ist vielleicht auch deswegen für jeden sofort verständlich. Er trennt klar zwischen Gut und Böse und schafft so Orientierung. Täglich werden neue Normverstöße aufgedeckt und angeprangert. Meist sind es Politiker und Prominente, die in den Fokus geraten. Doch in Zeiten digitaler Medien kann es jeden und alles treffen. Was früher ein Missstand oder ein Fehler gewesen wäre, entwickelt sich heute schnell zum Skandal. Gravierende Probleme bekommen das Etikett ebenso aufgeklebt wie ziemliche Banalitäten.
Entwicklungsminister Niebel kauft in Afghanistan einen Teppich und lässt ihn von der Botschaft nach Deutschland transportieren.
Skandal!
Die Politiker Gysi und Özdemir benutzen mit Dienstreisen erworbene Lufthansa-Meilen für private Flüge.
Skandal!
Der Münchner Medienwissenschaftler Christoph Neuberger beschäftigt sich schon lange mit der Frage, wie sich die Medienlandschaft unter dem Einfluss sozialer Netzwerke, Blogs und anderer Formen des sogenannten Web 2.0 verändert.
Die Fähigkeit zur Skandalisierung war in der Vergangenheit ja den Redaktionen vorbehalten. Das war eine sehr kleine Zahl von Redaktionen. Das war der Spiegel insbesondere. In den letzten Jahren haben auch andere Redaktionen wie die Süddeutsche Zeitung angefangen, investigativ zu arbeiten. Und das Internet bietet im Prinzip zumindest jedem die Möglichkeit zu skandalisieren. Das, was im Moment so unter dem Begriff Shitstorm diskutiert wird, es zeigt, dass im Internet doch ein großes Erregungspotenzial ist, dass sich Leute rasch mal empören über irgendwelche Sachen und man da die Sorge hat, dass die gründliche Prüfung, die man ja vom Journalismus erwarten würde, dann eben gar nicht stattfindet. Also dass auch das Internet sehr leicht zum Pranger werden kann für unberechtigte Vorwürfe.
Die Enthüllung der sexuellen Beziehung zwischen US-Präsident Bill Clinton und seiner Praktikantin Monica Lewinsky durch den Blogger Matt Drudge im Januar 1998 war der erste große Skandal, der durch das Internet öffentlich wurde, ohne zuvor die redaktionellen Kontrollmechanismen eines etablierten Medienunternehmens passiert zu haben. Doch das war nicht der Beginn einer neuen Epoche, sondern ein spektakulärer Einzelfall, der sich bis heute nicht wiederholt hat.
Das Internet ist alleine noch nicht in der Lage, einen Skandal von Anfang bis Ende durchzuspielen. Weil da einfach noch die Reichweite fehlt. Das ist ja ein wesentliches Merkmal des Skandals, dass man dann in der breiten Bevölkerung einen Konsens herstellen kann über die Beurteilung eines Fehlverhaltens, dass dafür nach wie vor die klassischen Medien notwendig sind. Und da kann man nur hoffen, dass sie dann quasi die Vorwürfe dann auch gründlich geprüft haben.
Dazu allerdings fehlt heute oft die Zeit. Hat es ein Medium erst mal geschafft, mit einem neuen Skandalvorschlag an die Öffentlichkeit zu dringen, wollen die Konkurrenten sofort nachziehen. Und dank Internet können sie das auch. Wer sich heute äußert, egal ob öffentlich oder hinter verschlossenen Türen, muss damit rechnen, dass ein Mitschnitt irgendwann auf YouTube landet. Und ist erst einmal etwas im Netz erschienen, lässt es sich unmöglich wieder entfernen. Selbst Gerichtsurteile helfen nichts. Das hat Folgen für die Betroffenen, die Medien und damit für die gesamte politische Kultur. Die einen halten sich zurück, die anderen nutzen die neuen Möglichkeiten ganz gezielt, um ihren Konkurrenten zu schaden oder sich selber Aufmerksamkeit zu verschaffen. Je stärker Skandale die öffentliche Debatte bestimmen, desto weniger Aufmerksamkeit bleibt für komplizierte strukturelle Probleme und Kontroversen. Der Armutsbericht der Bundesregierung schafft es nicht, mit seinem erschütternden Inhalt auf die Titelseite der Zeitungen. Hans Leyendecker ist Ressortleiter bei der Süddeutschen Zeitung.
Die wirklich große Gefahr für den Journalismus und für die Aufklärung geht vom Journalismus aus, von den Medien selbst.
Meine Erfahrung nach rund 40 Jahren im Journalismus ist einfach. Es ist nicht einfach, Leute zu finden, die etwas Neues zu sagen haben. Es ist aber noch sehr viel schwieriger, Leute zu finden, die etwas Neues hören wollen.
Skandal.
Ab und zu gibt es aber auch einen Fall, in dem das Ergebnis journalistischer Recherche nicht nur neu und relevant ist, sondern auch im Publikum auf großes Interesse stößt.
Skandal.
Die Paarung aus Missstand und Skandalfähigkeit, davon träumen seriöse Journalisten. Joachim Farun hat es erlebt. Er ist Chefreporter der Berliner Morgenpost.
Den größten Skandal, den wir aufgedeckt haben mal vor einer Weile, das war dieser Missbrauch an der katholischen Schule Canisius-Gymnasium in Berlin. Und das haben wir auf die ganz Oldschool-Weise gemacht.
Nicht etwa auf Twitter, Facebook oder einer Website wurde der Skandal zuerst gemeldet, sondern mit einer Schlagzeile in der gedruckten Zeitung. Medienunternehmen denken nicht nur an die Nachricht und ihre Verbreitung, sondern immer auch daran, wie sie die öffentliche Aufmerksamkeit zur Umsatzsteigerung nutzen können.
Das haben wir zurückgehalten und dann erst in der Spätform der Berliner Morgenpost auf der Titelseite gehabt. Das heißt, keiner konnte es uns schnappen. Aber am Anfang haben wir das schon so getimt, dass wir sagen, wir haben jetzt die Info und dann morgen kommt das und übermorgen können wir dann jenes machen, hoffentlich. Aber mehr als so eine Frist hat man dann auch nicht. Das ist schon so, dass dieser Druck und diese Beschleunigung dazu führt, dass man da sehr viel stärker sich überlegt, wie kann ich immer wieder neu noch einen Akzent setzen, vorne sein, zumindest für eine kurze Zeit. Irgendwann ist man dann auch nicht mehr da Herr des Verfahrens.
Die Medien versuchten, immer neue Fälle zu finden, manchmal mit wenig Rücksicht auf den Wahrheitsgehalt oder die Auswirkungen einer Veröffentlichung auf die Opfer. Und wer mit Recherche nichts Neues mehr beizutragen hatte, beteiligte sich zumindest an der Kommentierung. Ähnliches wiederholt sich bei jedem neuen Skandal. Fernsehen, Hörfunk, Zeitungen, Zeitschriften und Online-Medien stürzen sich auf den Fall und konkurrieren darum, der Geschichte den nächsten Dreh zu geben. Fast alle Medien bieten ihren Lesern, Hörern und Zuschauern eine kostenlose Plattform, auf der sie ihre Meinungen weitgehend ungefiltert loswerden können. Christian Stöcker ist Redakteur bei Spiegel Online und dort für die Netzthemen zuständig. Der studierte Psychologe hat schon oft darüber gestaunt, wie brutal in den Online-Foren gestritten wird.
Jemand, der stark motiviert ist, ist halt oft nicht im klassischen Sinne positiv, konstruktiv motiviert. Das kann man sehr gut am Spiegel-Online-Forum sehen. Das sieht man aber noch viel extremer bei YouTube oder sonst wo. Ja? Also das sind eben Toberäume und da wird selten mal wirklich konstruktiv und intelligent miteinander geredet.
Im Ranking der Berufe landet der Journalismus regelmäßig am unteren Ende der Liste. Nur Makler, Versicherungsvertreter und Politiker haben ein noch schlechteres Image. Durch das Internet ist es viel einfacher geworden, auf eine Vielzahl unterschiedlicher Medienberichte und ihre Originalquellen zuzugreifen. Journalisten haben die Alleinherrschaft über den Zugang zur Aktualität verloren. Welches Thema sich für einen Skandal eignet und welches nicht, das ist auch eine kulturelle Frage. In den USA, in Südafrika oder in Pakistan reagiert die Öffentlichkeit besonders empfindlich auf die Verletzung religiöser Gefühle. Während in Skandinavien Gesundheitsdaten oder Steuerbescheide keinem besonderen Schutz unterliegen, würde ihre Veröffentlichung in Deutschland als außerordentlich skandalös empfunden.
Im Hotel zu randalieren für die Karriereleiter. Solche Kindereien helfen uns jetzt auch nicht weiter. Nur ein richtiger Skandal macht uns bundesweit bekannt. Wir stecken auf der Bühne unseren Bariton in Brand. Am Anfang jeder Show springen wir nackt aus einer Torte. Mit Schweineblut zu spritzen hilft oft mehr als 1000 Worte. Für den Erfolg zu allem bereit. Dass die Mama mir verzeiht. Wir brauchen einen Skandal.
Skandal klingt so negativ, aber im Grunde ist das ja die Aufgabe auch von Medien, ne? Skandale zu finden und zu sagen, das geht so nicht. Ja? Und dann soll die Gesellschaft beurteilen oder das Publikum, geht trotzdem oder geht eben nicht. Und dann wird es Konsequenzen geben.
Doch unter Nachwuchsjournalisten, beobachtet Joachim Fahrun, kommt das Aufdecken aus der Mode. Lieber werden gesellschaftliche Phänomene mit einer Recherche in den sozialen Netzwerken ergründet, als sich auf das Risiko einzulassen, das mit der mühsamen Suche nach einem skandalträchtigen Missstand verbunden ist.
Meine Wahrnehmung ist, dass von denen relativ wenige Leute Interesse haben an Skandal. Das ist also auch so, sich mit harten Konflikten auch zu beschäftigen, was es ja immer heißt. Also wenn man einen Skandal aufdeckt, ja, dann wird man ja angefeindet. Dann heißt es so, wie können Sie denn nur, und das ist alles gar nicht so. Dann ruft ein freundlicher oder weniger freundlicher Anwalt an und sagt, wissen Sie aber, dass das 200.000 Euro kostet, wenn Sie das schreiben.
In SWR 2 Wissen hörten Sie Skandal, das Geschäft mit der Empörung. Eine Sendung von Dirk Asendorf aus dem Jahr 2014. Weitere Informationen erhalten Sie wie immer auf unseren Internetseiten swr2.de/wissen.
SWR 2 Nachrichten.
Uhr. Bundespräsident Gauck hat die Staaten zu mehr Hilfe für die Flüchtlinge aus Syrien aufgerufen. Nach dem Besuch eines Flüchtlingslagers in Jordanien sagte Gauck, jeder Dollar, den man in Bildung und Ausbildung stecke, sei auch eine Art Prävention gegen die Ausweitung von Terrorismus. Weiter erklärte er, ihm sei klar geworden, dass es ein Irrweg sei, Flüchtlinge auf Dauer in Lagern unterzubringen. Man müsse Möglichkeiten schaffen, sie in die Gesellschaft einzugliedern. Das jordanische Flüchtlingslager liegt in der Nähe der syrischen Grenze in der Wüste. Es wird von den Vereinten Nationen geleitet. Fast 30.000 Menschen leben dort. Verteidigungsministerin von der Leyen hat die afghanische Regierung aufgefordert, die Friedensgespräche mit den radikalen Taliban wieder aufzunehmen. Bei ihrem Afghanistan-Besuch verlangte sie außerdem weitere politische, militärische und wirtschaftliche Reformen in dem Land. Präsident Ghani versprach, beide Forderungen umzusetzen. Seit dem Ende des internationalen Kampfeinsatzes vor knapp einem Jahr hat sich die Sicherheitslage in Afghanistan verschlechtert. Die NATO-Außenminister haben deshalb den geplanten Truppenabzug gestoppt. Deutschlands Bevölkerung wird immer älter. Das Durchschnittsalter liege mittlerweile bei 44 Jahren, teilte das Statistische Bundesamt mit. Im Jahr 1995 lag der Wert noch bei 40 Jahren. Überdurchschnittlich viele ältere Menschen leben in den neuen Bundesländern, weil junge Menschen dort wegziehen. Deutschland hat weltweit die zweitälteste Bevölkerung. Nur in Japan ist die Bevölkerung noch älter. SWR Nachrichten. Der Wetterbericht für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die weiteren Aussichten. Am Donnerstag teils neblig und kühl. Im Bergland viel Sonne und mild. Am Freitag mit auffrischendem Wind neuer Regen. Die Zeit? Es ist 19.05 Uhr.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören wir jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 423. Die Germanistik ist sowohl Literatur als auch Sprachwissenschaft. Viele Germanisten sind Literaturwissenschaftler, aber die meisten Literaturwissenschaftler sind nicht Germanisten. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Emil Steiger der bekannteste Germanist im ganzen deutschen Sprachbereich und einer seiner Schüler war der 1937 in Luzern geborene Schweizer Peter von Matt. Er hat bei Steiger über Grillparzer promoviert, hat sich aber nicht nur mit Germanistik beschäftigt, sondern auch 3 Bücher über die Schweiz veröffentlicht. Bei von Matt findet man nicht nur Zugang zu Goethe und Max Frisch, er hat an der Universität Zürich viele Jahrzehnte lang Germanistik gelehrt, hat aber auch immer wieder zur Politik Stellung genommen. Er hat die Schweizer Gesellschaft und ihre Eigenheiten kritisiert, angefangen vom Umgang mit der deutschen Sprache bis zum Umgang mit Ausländern. Man kann sagen, wer die Schweiz verstehen will, sollte ihm zuhören. Er bezeichnet sich selber gerne als Fachmann für Wörter und freut sich über jeden guten Satz, jedes gute Buch und auch jeden guten Anfang eines Buchs und ist der Meinung, dass man oft schon am ersten Satz sieht, ob der Autor schreiben kann, ob er erzählen kann und ob er aus seiner eigenen Erfahrung heraus erzählt oder einfach so anfängt, wie er denkt, dass man anfangen muss, wenn man zum Beispiel einen Roman schreibt. Beim Lesen eines Buchs stehe am Anfang immer eine Erwartung des Lesers und in vielen Fällen höre man dann mit dem Lesen wieder auf, wenn das Buch nicht hält, was man sich davon versprochen hatte. Seiner Meinung nach gab es bei Steiger eine Leidenschaft zum Text, die in der Germanistik ein bisschen selten geworden ist. Er wendet sich gegen Germanisten, die mit Hilfe von Büchern Theorien entwickeln. Seine Haltung bestehe darin, mit Hilfe von Theorien literarische Werke wissenschaftlich zu erarbeiten und zu ergründen. Aufgabe der Germanistik sei die Arbeit an den Büchern. Werke, zu denen von Matt immer wieder greift, sind Goethes Faust und viele seiner erzählenden Werke, sowie die großen Erzähler des 19. und 20. Jahrhunderts. Er hat sich über E.T.A. Hoffmann habilitiert. Er meint, dass Hoffmann zwischen Goethe und den größten Erzählern des 20. Jahrhunderts steht und sieht in ihm einen besonders einflussreichen Erzähler, vielleicht den auch in der Weltliteratur einflussreichsten. Hoffmann habe auch großen Einfluss auf die großen russischen Autoren gehabt. Von Matt hat auch ein paar zeitgenössische Schriftsteller, teilweise auch persönlich, gut gekannt, aber er meint, die erfolgreichen Schriftsteller verachten die Germanisten und erst wenn sie nicht mehr so erfolgreich sind, interessieren sie sich für die Germanisten, weil sie nun daran denken, dass es von den Literaturwissenschaftlern abhängt, ob man noch an sie denkt, wenn sie mal tot sind. Als Beispiel erwähnt er Robert Walser, der lange nur unter Germanisten als wichtiger Autor galt. Mit Max Frisch wäre er nie irgendwie in Kontakt gekommen, wenn der nicht 1979 seinen literarischen Nachlass hätte regeln wollen. Dafür hatte er die Max-Frisch-Stiftung gegründet und nun brauchte er einen Germanisten für den Stiftungsrat. Darüber hat er mit dem Leiter des Suhrkamp-Verlags gesprochen und der habe ihm Herrn von Matt vorgeschlagen, weil der mal etwas über ein spätes Stück von ihm geschrieben hatte. Diesen Aufsatz habe Frisch interessant gefunden und daraufhin den Kontakt zu ihm aufgenommen. Im Allgemeinen sei es aber besser, wenn man einen Autor nicht persönlich kennenlernt. Gute Schriftsteller seien ja nicht notwendig auch gute Menschen. Ein Autor schreibe vielleicht 3-4 Stunden am Tag mit höchster Konzentration und Sensibilität, sei aber sonst ein Mensch wie alle anderen, die einkaufen gehen, sich mit ihrer Frau streiten, sich über einen Nachbarn ärgern und über Leute, die sie nicht mögen, Schlimmes erzählen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 423. Danke.